Berlin Mitte Talk. Der Podcast von Politik und Kommunikation mit Tobias Schmidt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Berlin Mitte Talk. Heute mal wieder mit einem außenpolitischen Thema. Wir blicken über den Ärmelkanal nach Großbritannien, wo Keir Starmer seit den für seine Labour-Partei katastrophal ausgegangenen Kommunalwahlen unter massivem Druck seiner eigenen Partei steht. Wird er sich halten können? Was wären die Alternativen? Und in welche Richtung entwickelt sich das Parteiensystem im Vereinigten Königreich, das sich gerade fundamental verändert? Über diese Fragen spreche ich heute mit Jochen Bittner, Großbritannien-Korrespondent für die Zeit in London und täglicher Beobachter der Politik in Westminster. Lieber Herr Bittner, schön, dass Sie heute Zeit für mich haben.
Sehr gerne, Herr Schmidt.
Herr Bittner, Sie sind in Großbritannien Korrespondent für die Zeit in London tätig, wo in dieser Woche mal wieder, muss man ja sagen, inzwischen eine tiefe Regierungskrise ansteht. Regierungsmitglieder der regierenden Labour-Partei sind zurückgetreten. Zahlreiche Abgeordnete fordern öffentlich den Rücktritt von Premierminister Keir Starmer. Es mobilisiert sich bereits ein parteiinterner Widerstand gegen ihn. Wie gefährlich ist die Situation gerade für den Premierminister Keir Starmer?
Die Lage ist schon ernst, weil sich mittlerweile über 80 Parlamentarier gegen seinen Verbleib im Amt ausgesprochen haben. Das ist die kritische Schwelle. Es ist eben formal so, also Labour braucht ein Fünftel der Abgeordneten im Parlament, um einen Neuwahlprozess für den Parteivorsitzenden einzuleiten. Das Problem für diese Fraktion wiederum, die sich jetzt gegen Starmer wendet, ist, die müssten einen Gegenkandidaten benennen. Und dann müsste die Parteibasis abstimmen, ob der Gegenkandidat Keir Starmer ablösen soll. Und dieser Gegenkandidat oder eine Kandidatin ist nicht benannt. Und darauf setzt jetzt Keir Starmer. Er sagt, lasst diesen Prozess halt laufen, guckt, wen ihr aufzubieten habt und dann gehe ich in den Kampf. Das ist seine Ansage.
Wir schauen gleich nochmal genauer auf die konkrete Situation, in der sich Keir Starmer befindet. Aber ich möchte zunächst erstmal auf den Auslöser der aktuellen Krise schauen. Und zwar sind das die Kommunalwahlen, die in Großbritannien in der vergangenen Woche stattgefunden hat. Und das, was wir dort sehen konnten, wird von vielen Kommentatoren schon als eine Art Epochenbruch beschrieben. Große Verluste der regierenden Labour Party, aber auch der konservativen Tories. Auf der anderen Seite hohe Zugewinne von Reform UK, der Partei von Nigel Farage. Aber auch der britischen Grünen erleben wir gerade ein Stück weit das Ende des traditionellen Zwei-Parteien-Systems Großbritanniens.
Genau das ist es. Genau das ist es. Die Tories, also die konservative Partei, die sind ja schon abgestraft worden bei der letzten Parlamentswahl 2024. Und Labour, das muss man, glaube ich, zum Grundverständnis dazu sagen, Labour hat diese Wahl eben nicht gewonnen, sondern die Tories haben sie krachend verloren. Also Keir Starmer ist nicht im Amt, weil die Briten Labour so sehr lieben würden, sondern weil sie die Tories so verachteten. Und daraus erklärt sich, warum jetzt Labour als zweite Partei die wichtige Stichwort das Establishment verkörpert, jetzt wiederum abgestraft worden ist bei den Kommunalwahlen. Wir sehen einfach, dass Keir Starmer versucht hat, in den letzten zwei Jahren seines Regierens ja, im Grunde genommen die Mitte zu halten, also weder den linken Parteiflügel besonders zu bedienen, noch den rechten Parteiflügel besonders zu bedienen. Aber das heißt, die Partei hat keinen Aufwind mehr. Und rechts wird sie eben von Reform UK, also der Partei von Nigel Farage, dezimiert regelrecht. Und links wird sie von den Grünen angenagt, in die sich eben sozusagen das progressive Lager oder das, was sich für progressiv hält, zurückzieht und die ehemaligen Stammwähler von Labour, gerade aus der muslimischen Einwanderer-Community. Und in dieser zunehmenden Klemme sitzt mittendrin Keir Starmer und bekommt das alles ab.
Reform UK gilt als der große Gewinner dieser Kommunalwahlen, führt, glaube ich, auch in den nationalen Umfragen aktuell überall. Sie haben vor allen Dingen in traditionellen Labour-Hochburgen gewonnen, also in den nordwestlichen ehemaligen Industrieregionen. Das erinnert ja schon so ein bisschen auch an die AfD in Deutschland, die ja auch beispielsweise im Ruhrgebiet oder auch in Kaiserslautern, Mannheim etc. Viele Stimmen ehemaliger SPD-Wähler bekommt. Sind die Gründe vergleichbar oder ist das Phänomen grundsätzlich vergleichbar?
Absolut. Erstmal vielleicht zur Größenordnung. Also bei den Kommunalwahlen jetzt standen gut 5000 Gemeinderatssitze zur Neuwahl. Reform hat 1400 gewonnen, etwas über 1400. Labour hat etwa genauso viele verloren. Und zwar gerade, wie Sie sagen, in den ja, ehemaligen oder noch Industrieregionen in Nordengland und auch in Wales. Wales war, da gab es Regionalwahlen, also für ein Regionalparlament, keine Kommunalwahlen. Und Labour hat dort keinen einzigen Wahlkreis mehr gewonnen. Und man muss dazu sagen, Wales ist sowas wie die Geburtskammer von Labour. Da in den Kohleregionen war Labour immer stark, hat quasi 100 Jahre lang dominiert die Politik. Und dass Labour dort nicht mehr einen einzigen Wahlkreis mehrheitlich gewinnen konnte, es ist ungefähr so, als würde die SPD Nordrhein-Westfalen und Bremen gleichzeitig verlieren.
Was sind denn konkret die Gründe? Was stößt die Leute so stark ab von Labour und warum wird in Reform die Alternative gesehen? Warum ist Reform, hat es Reform geschafft, so ein bisschen ähnlich der AfD ja auch die neue Arbeiterpartei zu werden?
Ja, und da sind wir bei den Gründen der Krise der Sozialdemokratie generell. Das gilt, glaube ich, in gewisser Weise auch für Deutschland. Was ich hier immer wieder höre, wenn ich mit Arbeitern spreche, mit Ex-Labour-Wählern, also Leuten, die ihr ganzes Leben lang Labour gewählt haben und jetzt voller Wut und Frustration sagen, für mich ist Schluss, ich wähle nur noch Reform UK, ist ein Gefühl der tiefen, tiefen Unfairness. Also ich höre immer wieder, wie kann es sein, dass wir, die wir ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben, in unseren Vierteln konfrontiert sind damit, dass Einwanderer Wohnungen bekommen, während unsere Kinder sich keine Wohnungen leisten können? Wie kann es sein, dass Leute, die nie was ins Solidarsystem eingezahlt haben, genau eine solche oder sogar eine schnellere Gesundheitsversorgung bekommen wie wir? Das ist eine tiefe, ja, nicht nur Frustration, das ist schon ein, also was mir da entgegenschlägt, das ist ein regelrechter Hass, der sich speist aus einem tiefen Ungerechtigkeitsgefühl. Und da muss man schon sagen, das hat Labour eben auch zugelassen. Nicht nur Labour, sondern auch die Tories. Aber ich glaube, und da sind wir bei einem tieferen Punkt, was die Linke, wenn ich das mal als gesamtideelles politisches Lager beschreiben kann, glaube ich, über die letzten 25 Jahre versäumt hat, ist zwei riesige Themen anzusprechen und zu moderieren politisch. Das eine Thema ist, was machst du eigentlich in der Globalisierung, um deine nationale Arbeiterschaft zu schützen? Der Glaube von Tony Blair und Gerhard Schröder des ganzen dritten Weges um die Jahrtausendwende war ja, die Globalisierung wird eine Flut, die alle Boote hebt. Das stimmt in gewisser Weise, aber sie hat manche Boote viel stärker gehoben als andere. Und vor allen Dingen hatten wir es mit einem Globalisierungskonkurrenten zu tun in China, der sich nie an die Spielregeln gehalten hat, der mit Staatskapitalismus, Lohndumping und Handelsregelbrüchen eine unfaire Konkurrenz gegen die Arbeiterschaft in Europa aufgebaut hat. Das hat die Linke nie adressiert. Und daraus hat sich schon sehr viel Wut gespeist. Das war einer der Gründe dafür, warum so viele Arbeiter 2016 für den Brexit gestimmt haben. Weil die der Ansicht waren, das, was ihr uns da erzählt in London und in Westminster über eure tolle Globalisierung, das bricht sich bei uns runter in unseren Vierteln in Fabrikschließungen, Arbeitsplatzabwanderung, Lohndumping. Das wollte die Linke irgendwie nie richtig adressieren. Das zweite Riesenthema, was spätestens seit 2014 hätte angesprochen werden müssen, ist, wie kannst du einen großzügigen Sozialstaat erhalten, wenn du gleichzeitig Massenzuwanderung zulässt? Das ist eine total unbequeme Frage, aber die hätte gestellt werden müssen, weil sich daran eben diese Gerechtigkeitsfrage festmacht. Ist es noch eine Gleichbehandlung? Gleichbehandlung ist ja ein sozialdemokratisches, klassisches Ideal. Ist es noch eine Gleichbehandlung, wenn du Ungleiches gleich behandelst, also wenn du eben tatsächlich Leute, die ihr Leben lang gearbeitet haben, quasi gleichstellst mit Leuten, die neu ins Land kommen? Und auch diese unbequeme Frage hat sich die Linke nie vorgelegt, die Konservativen, die Tories hier auch nicht. Und daraus erklärt sich jetzt aus diesem Versäumnis viel der Wut, was diesem Establishment als solchem entgegenschlägt.
Und diese beiden Fragen, konkrete Globalisierungskritik und Kritik an Zuwanderung adressiert. Reform UK. Hat denn Reform auch ein sozialpolitisches Angebot, was sich eben an die entsprechenden ehemaligen Labour-Wählerinnen und Wähler richtet? Oder ist es ähnlich wie in vielen anderen Bereichen oder in vielen anderen Ländern auch, dass es eigentlich auch eine neoliberal tickende Partei ist, die an sich überhaupt nicht die Interessen der neuen Wählerschichten vertritt?
Ja, das ist interessant. Also da hat Reform ein ja, ziemlich gemischtes, man könnte auch sagen, ein widersprüchliches Angebot. Zum einen sind das klassische Thatcherites, also Anhänger des Liberalismus, wie ihn Margaret Thatcher vertreten hätte. Also sehr pro-Business, Steuern runter, Regulierung weg, schmaler Staat und klassische liberale Programm. Auf der anderen Seite sagt Nigel Farage aber auch, er will Familien mindestens so stark unterstützen, wie sie bisher unterstützt sind. Also Kindergeld nicht nur für die ersten beiden Kinder, sondern für alle Kinder. Er sagt auch, er möchte die Stahlindustrie verstaatlichen, zurückführen in Staatshände, damit Großbritannien eine starke Stahl- und dann auch Waffenproduktion haben kann. Also da sieht man, diese klassische Einteilung in links und rechts ist eigentlich nicht mehr die richtige Kategorie. Richtiger wäre die Kategorie, wir haben es mit ja einem etablierten Mainstream zu tun, der jetzt angegriffen wird von Herausforderern, also ideologischen und auch kulturellen Herausforderern.
Der wahrscheinlich größte Unterschied zur AfD ist, dass das Reform UK mit Nigel Farage wirklich eine charismatische und auch beliebte Führungsfigur hat. Könnte man schon oder würden Sie so weit gehen zu sagen, die Leute wollen ihn als Premierminister?
Also die persönlichen Popularitätswerte für Farage sind gar nicht so gut. Aber er ist natürlich eine Unterhaltungsmaschine. Das ist der Typ, dem du im Pub gerne zuhörst. Der ist einfach wahnsinnig unterhaltsam, ein irres Kommunikationstalent. Zugleich hat er sowas Verschlagenes und sowas teilweise aufrichtig Unaufrichtiges. Also so halt jemand, den du auf der Straße triffst und der gar nicht so tut, als würde er jemand anders sein wollen. Und das macht viel von seinem Charme aus. Was die Parallelen oder Nicht-Parallelen zur AfD angeht, das ist natürlich eine wichtige, also diese charismatische Figur, der auch die Sprache der Arbeiter spricht. Es gibt aber noch ein paar andere Unterschiede. Zum einen, die Reform UK hier, die gibt sich wirklich Mühe, Extremisten und Rassisten aus der Partei auszuschließen. Diese Partei zieht hier auch Idioten an und Bekloppte. Also beispielsweise, hier hat ein Lokalkandidat gesagt, man müsste die Schlaglöcher in den Straßen mit geschmolzenen Afrikanern füllen. Der wurde dann aber sofort auch ausgeschlossen aus der Partei. Also da gibt sie sich wenigstens glaubwürdig Mühe, sich zu distanzieren von solchen Rassisten, was die AfD ja nicht tut. Die toleriert sie ja, nimmt ja deren Unterstützung billigend in Kauf. Noch eine andere Unterscheidung ist, es gibt hier eben keine Brandmauer. Also Reform UK hat eben diese faschistische Schleppkacke nicht am Bein. Und das zeigt sich unter anderem daran, dass eine Menge ehemalige Tories übergelaufen sind, auch hochrangige Tories zu Reform UK. Es gibt auch keine kulturelle, soziale Brandmauer. Es gibt hier eher kulturelle Brandbeschleuniger. Also beispielsweise hat Reform UK mit dem privaten Fernsehsender GB News einen regelrechten Haussender, der Agenda-Journalismus macht für Nigel Farage. Das ist auch nicht zu unterschätzen.
Wir haben gerade gesagt, dass mehrere hochrangige Tory-Mitglieder übergelaufen sind. Die Tories sind ja auch total in der Krise, profitieren ja auch überhaupt nicht von der Unzufriedenheit mit Labour. Sie haben gerade schon angedeutet, dass es ja auch stark damit zusammenhängen könnte, dass sie selber 14 Jahre lang vorher regiert haben und das Land in sehr schlechtem Zustand auch hinterlassen haben oder übergeben haben. Wie sicher sitzt denn die Tory-Vorsitzende Cammy Badenoch aktuell noch im Sattel?
Also Cammy Badenoch halte ich persönlich für die beeindruckendste britische Politikerin im Moment. Deren Problem ist, dass sie zugleich einer kaputten politischen Marke vorsitzt, also den Tories, die sie einfach unglaubwürdig gemacht haben. Und ich will vielleicht mal kurz erklären, warum. Das war ja nicht nur das Regierungschaos unter Boris Johnson und dann sozusagen diese Salatkopf-Premierministerin Liz Truss, die nach 49 Tagen zurücktreten musste. Die Wut auf die Tories hat einen anderen Grund, und das ist ein wiederholter Wählerbetrug in einer ganz wesentlichen Frage, nämlich wieder der Einwanderung. Die Briten haben immer und immer wieder gesagt, wir wollen, dass die Einwanderung reduziert wird. Historischer Rückblick: Großbritannien war das erste Land nach dem Beitritt der neuen EU-Mitgliedsländer, das die Freizügigkeit zugelassen hat, ohne eine 7-jährige Übergangsperiode, wie Deutschland das zum Beispiel gemacht hat. Das heißt, es kamen schon damals über 2, manche sagen 3 Millionen Einwanderer aus Osteuropa nach Großbritannien nach der EU-Osterweiterung. Das war auch ein Grund, warum die Brexit-Idee von Nigel Farage so verfangen hat. Also das war ja die Hoffnung vieler Brexiteers, dass endlich die Einwanderung gestoppt wird. Dann hat aber jede nachfolgende Regierung unter den Tories die Einwanderung nicht reduziert, wie sie versprochen hatte, sondern hat sie auf Höhen getrieben, wie das Land sie noch nicht gesehen hat. Und zuletzt unter Boris Johnson waren das über 4 Jahre fast jeweils 1 Million Zuwanderer nach Großbritannien, die sogenannte Boris Wave, die Boris-Welle. Und die kam zum allergrößten Teil aus dem Nicht-EU-Ausland. So, also man muss sich das nochmal vor Augen halten. Die Wähler stimmen immer und immer wieder für eine Partei, die verspricht, wir senken die Einwanderung auf wenige 10.000 pro Jahr. Was sie macht, ist, sie erhöht die Einwanderung auf Hunderttausende pro Jahr. So, das ist der Großverrat an nicht nur Konservativen, sondern auch vielen Wählern aus der Arbeiterschicht, den Nigel Farage immer wieder anprangert. Und gegenüber diesem Großverrat wirken halt alle Vorwürfe, die man gegen Nigel Farage in Stellung bringen könnte, ziemlich klein. Und das ist jetzt auch sein großer Vorteil.
Sie haben gerade angedeutet, dass Sie Cammy Badenoch für eine beeindruckende politische Persönlichkeit halten. Ich habe es noch nicht ganz rausgehört, warum, was sie so beeindruckend macht. Wollen Sie vielleicht da noch mal ein paar Worte zu sagen?
Ich denke, ob sie fest im Sattel sitzt. Ja, also klar, bei den Tories sitzt sie fest im Sattel. Es gab auch, bevor sie Vorsitzende wurde, ein Rennen zwischen ihr und einem in der Einwanderungsfrage hartleinigeren Kandidaten, Robert Jenrick, der jetzt zu Reform UK gewechselt ist. Also sie hat auch in der Partei keine Herausforderer mehr. Und sie ist eine beeindruckende Persönlichkeit. Sie ist in Nigeria aufgewachsen, ist dann als Teenager nach Großbritannien gekommen. Und sie sagt immer wieder, gerade weil sie den Blick von außen hat, gerade weil sie weiß, was sie an Großbritannien so zu schätzen hat, muss auch eine Tory-Partei stärker die Politik vertreten, dass Britischsein eben nicht nur heißt, dass man hier eine Aufenthaltsgenehmigung bekommt, sondern du musst dich schon zu den grundlegenden Werten dieses Landes bekennen. Und das kann eben jemand mit ihrer Biografie sehr glaubwürdig vertreten. Beispielsweise positioniert sie sich auch, was jetzt diesen aufflammenden Judenhass hier in Großbritannien angeht, sehr dezidiert in die Richtung von, wer so denkt, ist eben eigentlich, sollte eigentlich kein britischer Bürger sein, sollte nicht hier sein. Da findet sie sehr klare Worte. Nur wie gesagt, ihre Partei ist eben eine kaputte Marke, die jetzt dieses Loser-Image hat und mit jeder Nachwahl, mit jeder Lokalwahl immer weiter verliert.
Blicken wir noch auf die zweiten großen Gewinner der Kommunalwahl, nämlich die Grünen mit ihrem immer noch recht neuen Vorsitzenden Zach Polanski. Wo sind denn die Grünen in UK positioniert? Geht es, wenn man jetzt vom deutschen Spektrum ausgeht, eher Richtung Cem Özdemir oder eher Richtung Berliner Grüne? Also wie links sind die Grünen in UK?
Weder noch. Die britischen Grünen haben mit den deutschen Grünen relativ wenig zu tun, muss man zum Glück der deutschen Grünen sagen. Diese Partei ist eine intersektional verrückte Partei. Die sind auf eine Weise crazy, wie es mir schwerfällt zu beschreiben. Die haben, ich fange mal damit an, dass die eine Lücke füllen, die Keir Starmer aufgelassen hat jetzt auf der Linken. Keir Starmer hat ja noch, bevor er Premierminister wurde, die Labour-Partei regelrecht gesäubert von den Anhängern von Jeremy Corbyn. Also Linksradikalen, Hamas-Sympathisanten, Antisemiten, da hat er sehr hart durchgegriffen. So, dieses Milieu hat jetzt erstmal eine neue Heimat bei den Grünen. Und die Grünen sind nicht mehr die klassische Ökopartei, sondern die sind eine hart linkspopulistische Partei, die gerade in Einwanderervierteln mit dem angeblichen Genozid in Gaza Lokalwahlen bestreitet, also mit dem Thema, die eine Menge Extremisten anzieht. Ich kann, Sie möchten gerne mal ein paar Zitate vorlesen von grünen Kandidaten, wie die sich äußern. Also das ist sozusagen eine islamogosche Bewegung, so ähnlich wie Soran Mandami in New York, die also wirklich mit hemmungslosem Populismus, ich habe mir das angeguckt, in Manchester Wahlkampf bestreiten. Die Kandidatin von Manchester sagte bei einer Wahlveranstaltung: Ich bin keine studierte Frau, aber ich erkenne einen Genozid, wenn er passiert, und in Gaza passiert er. Das ist das Niveau, für das sie dann donnernden Applaus bekommt. Also klassischer Populismus.
Und was ist das Milieu? Also Sie haben gerade schon gesagt, das urban links-migrantische Milieu, ist das das Milieu, in das die Partei reinsticht?
Genau, das plus woke Studenten, Akademiker. Das Milieu, würde ich sagen, das in seiner eigenen Gedankenwelt lebt, das eben davon ausgeht, dass du die Welt sehr, sehr einfach einteilen kannst in Unterdrückte und Unterdrücker, und dass sich das an solchen Kategorien festmacht wie Geschlecht, Hautfarbe, Religion. Und wenn du auf der guten Seite stehst, dann stehst du eben auf der Seite der Palästinenser und der Schwarzen und der Transmenschen dieser Welt. Das ist die Weltsicht. Und also um ein paar Beispiele vorzulesen von, mittlerweile gibt es über 2 Dutzend grünen Kandidaten, die mit antisemitischen Äußerungen aufgefallen sind. 2 sind sogar festgenommen worden in London von der Polizei wegen Volksverhetzung. Also mal ein paar Beispiele. Eine Synagoge zu rammen ist kein Antisemitismus, es ist Vergeltung, hat ein grünen Kandidat retweetet. Oder einer hat gesagt: Bleib stark, Hamas, du bist der Stolz der schlafenden Umma. Eine andere hat Juden als Ungeziefer und Ratten betitelt. Ein anderer hat gesagt: Ich hoffe, der Iran zerstört Israel und lässt dort niemanden übrig. Also von solchen Leuten reden, das ist nicht eine Ausnahme. Das sind, wie gesagt, ich könnte 2 Dutzend Beispiele nennen.
Ich habe vorhin ja nach dem Ende des Zwei-Parteien-Systems gefragt. Jetzt ist natürlich das First-Past-the-Post-Wahlsystem schon darauf ausgelegt, Macht zu konzentrieren auf wenige Parteien. Deswegen ist die Frage, was kommt denn danach? Besteht die Möglichkeit, dass es trotzdem aufgrund der dann doch irgendwie durchaus differenzierten Wählerlandschaften mehr Parteiensystem sich entwickelt und Koalitionsregierungen Standard werden? Oder werden Tories und Labour einfach nur ersetzt durch Reform auf der einen Seite und Grünen auf der anderen Seite und vielleicht noch irgendwie Lib Dems? Wie sehen Sie da die langfristigen Entwicklungen im Parteiensystem?
Ja, jetzt gucken wir weit in die Zukunft. Schwer zu sagen. Also eine naheliegende Möglichkeit wäre natürlich, wie Sie sagen, Koalitionsbildung. Das hat es ja auch schon mal gegeben in Großbritannien. Also vor dem Brexit, die Lib Dems und die Konservativen waren ja in der Koalition. Es gibt natürlich jetzt auf der Linken Stimmen, die sagen, wir müssen eine linke Allianz schließen aus Lib Dems, aus Labour und aus den Grünen. Genauso gibt es Stimmen, die sagen, warum schließen sich nicht die Tories und Reform UK zusammen? Ich glaube, es gäbe da eine Menge Unvereinbarkeitsprobleme, links wie rechts. Man muss wissen, um mal auf der Linken anzufangen, also das würde wiederum die Linke spalten, wenn man sich in eine Koalition mit der Partei begeben würde, den Grünen, von denen ich gerade so ausführlich zitiert habe. Das würde allem entgegenlaufen, was die Mittekräfte in Labour in den vergangenen Jahren versucht haben, nämlich die Partei wieder ein bisschen mehr zu zentrieren, ein bisschen mehr ins bürgerliche Milieu zu rücken. Auf der Rechten ist es so, dass die Reform UK Parteispitze sagt, wir wollen nicht mit den Tories koalieren, wir wollen die Tories zerstören. Die haben die Zerstörung verdient. Da ist sehr viel weltanschaulicher Hass im Spiel, auch persönliche Enttäuschung von vielen, die früher mal Tory-Politiker waren und sich verraten fühlen eben. Und Nigel Farage hat beispielsweise allen Tory-Politikern, die sich mit dem Gedanken tragen, überzulaufen zur Reform, hat er eine Frist gesetzt, eben bis zu den lokalen Wahlen am 7. Mai und hat gesagt, wenn ihr euch später noch für uns entscheiden wollt, ist es zu spät. Die Tür ist jetzt für euch geschlossen. Und das scheint er auch durchzuziehen. Das heißt, da geht es nicht mehr um eine mögliche Verbrüderung, da geht es nur noch um feindliche Übernahme.
Blicken wir jetzt, weil jetzt, wie Sie schon gesagt haben, einen weiter Blick in die Zukunft oder einen Blick auch eher dann auf die Parlamentswahlen 2029, blicken wir nochmal kurz auf die aktuelle Regierungskrise. Wir haben ja gerade schon viele Gründe diskutiert, warum die Starmer-Regierung so unpopulär ist, warum sie inzwischen eigentlich auch schon das Niveau von der vorherigen Regierung von Rishi Sunak erreicht hat, wenn nicht sogar unterschritten hat. Warum wird diese Kritik denn jetzt auch so unerbittlich parteiintern an Keir Starmer festgemacht? Was hat Keir Starmer auch als Person dazu beigetragen, dass Labour jetzt gerade so schlecht dasteht?
Ja, Keir Starmer ist einfach vom Naturell her Jurist und Behördenchef und er kommt aus dem Körper nicht raus. Also er findet einfach nicht die politische Statur, die ein Premierminister braucht, gerade in diesen wahnsinnig schwierigen Zeiten, um zu führen, um eine Vision zu vermitteln. Er ist da wirklich Opfer seines Temperaments. Ich habe ja geschrieben, er hat das politische Gespür eines Aktenschranks und die Rhetorik eines Chatbots. Das ist hart, aber es ist eben gerade im Vergleich zu Leuten wie Nigel Farage total auffällig, wie wenig aus dem Herzen Keir Starmer spricht. Also er hat beispielsweise versucht, sich am Montag nach der verheerenden Lokalwahl mit so einer programmatischen Rede ein bisschen zu befreien. Und die Erwartungen waren hoch. Und dann redet er sehr gestelzt, roboterhaft, liest vom Teleprompter ab. Du hast nicht das Gefühl, irgendwas davon kommt von Herzen. Und man fragt sich auch inhaltlich, wer berät den Mann? Also ich habe mich, wie gesagt, ja viel in den Arbeitervierteln umgehört vor der Wahl und zu Anlass der Wahl. Und die haben völlig andere Sorgen als das, was Keir Starmer dann als große Lösungen verkauft hat in dieser Rede. Also beispielsweise sagt er jetzt, er will Großbritannien wieder ins Herz Europas zurückführen. Er will einen Jugendaustausch, einen Studentenaustausch erleichtern. Mir persönlich ist das alles wahnsinnig sympathisch. Ich hätte Großbritannien gerne zurück in der EU. Nur er muss doch mal sehen, das kommt bei den Leuten, die sich in Wigan, in Birmingham Gedanken machen, wie sie ihre Miete bezahlen sollen zum Ende des Monats, kommt das an wie ein Statement von einem anderen Planeten. Und dann fragt man sich wirklich, hast du komplett die Beziehung verloren zu deiner Ex-Wählerschaft? Und das ist auch das, was ihm jetzt eine Menge Labour-Leute vorwerfen. Das ist zu wenig, das ist zu abgehoben, das ist nicht genug gelernt.
Jetzt wird ja gerade in Labour-Kreisen viel von der vorzeitigen Ablösung von Keir Starmer als Premierminister gesprochen. In UK ist das auch grundsätzlich möglich. Anders in Deutschland würde das vorzeitige Platzen der Regierung nicht direkt Neuwahlen nach sich ziehen, sondern einfach nur ein Wechsel an der Spitze. Die Tories haben das zwischen 2019 und 2024 auch zweimal gemacht. Einmal von Boris Johnson zu Liz Truss und dann von Truss zu Rishi Sunak. Das könnte Labour jetzt auch einfach machen. Was spricht eigentlich dagegen, dass man diese unpopuläre Figur jetzt durch eine populärere Figur ersetzt?
man müsste erstmal eine populärere Figur finden. Es gibt einen Herausforderer, Andrew Burnham, das ist der ziemlich erfolgreiche Labour-Bürgermeister von Manchester, genannt auch König des Nordens, der sicherlich eine Menge Sympathien genießen würde und auch ein anderes Naturell hat, mehr von einem Führungscharakter hat als Keir Starmer. Das Problem ist nur, der Mann ist nicht im Unterhaus. Man kann hier nur Kandidat sein überhaupt, wenn man einen Sitz im Unterhaus hat. Und um einen Sitz im Unterhaus zu bekommen wiederum, müsste jemand aus einem Labour-Wahlkreis zurücktreten im Unterhaus und sagen, Andy, du darfst bei mir antreten. Und dann ist nicht mal ausgemacht, dass Andy Burnham so einen Wahlkreis gewinnen würde, weil es gibt so gut wie keine sicheren Labour-Wahlkreise mehr nach dieser Lokalwahl. Also das ist das Problem. Es könnte natürlich jetzt eine andere Möglichkeit geben, dass Keir Starmer von seinem Kabinett zum Rückzug gedrängt wird, dass das Kabinett ihm die Unterstützung entzieht und er den Staffelstab übergibt, beispielsweise an den Gesundheitsminister Wes Streeting, der als kabinettsinterner Herausforderer hochgehandelt wird. Der gehört eher zur Partei Rechten und die Partei Linke hat schon angedroht, wenn er Premierminister wird, dann wird er der Nächste sein, der von so einem Abwahlprozess herausgefordert wird. Das heißt, wie man es auch dreht und wendet, da steht dann sehr viel Instabilität ins Haus, in der Downing Street, im ganzen Regierungssystem. Und diese Instabilität hat jetzt schon ziemlich deutliche wirtschaftliche Folgen, weil die Anleihezinsen für Großbritannien in die Höhe schnellen. Und ich kann auch noch erzählen, warum das wichtig ist. Ganz viele Briten Hauseigentümer hier haben variable Darlehen. Warum ist das wichtig? Das ist deswegen wichtig, weil die sofort Marktveränderungen spüren an dem monatlichen Abtrag, den sie für ihre Häuser zahlen müssen. Also gehen die Kosten für Staatsanleihen in Großbritannien in die Höhe, ziehen die Banken mit höheren Zinsen nach, haben die Bürger weniger Geld im Portemonnaie. Politische Instabilität wird hier sehr schnell spürbar in der Geldbörse. Wird's jetzt schon. Und deswegen sagt Keir Starmer, wollt ihr wirklich, also zu seiner Labour-Partei, wollt ihr wirklich so unverantwortlich sein, den Menschen jetzt, da wir sowieso schon in einer Lebenshaltungskostenkrise stecken, wollt ihr denen das jetzt auch noch aufbürden?
Die wirtschaftliche Unsicherheit ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich auch eine gewisse außenpolitische Unsicherheit. Ein Wechsel an der Spitze ist ja immer mit größeren oder kleineren Verwerfungen verbunden. Was würde das denn für das Verhältnis von UK mit Deutschland und der EU bedeuten, wenn es jetzt hier zumindest auch innerhalb der Labour-Partei aber zu einem Regierungswechsel kommen könnte?
Ja, also Keir Starmer hat eine ganz wichtige Rolle gespielt in den vergangenen 2 Jahren als inoffizieller Mannschaftstrainer des Team Europas, würde ich es mal sagen. Er hat insofern ja schon Großbritannien wieder zu einem europäischen Player gemacht, als er früh angefangen hat, diese Coalition of the Willing zu bauen zur Unterstützung der Ukraine, indem er früh angefangen hat, zu versuchen, auf Donald Trump einzuwirken und ihm die europäische Position deutlich zu machen. Also er war derjenige, der die europäischen Kräfte gebündelt hat gegenüber Amerika, gegenüber Donald Trump. Kleines Caveat, Emmanuel Macron würde wahrscheinlich dasselbe sagen über Paris. Aber ich glaube, es ist näher an der Wahrheit, dass Keir Starmer auch wegen der besonderen Nähe des Königreichs zu den Vereinigten Staaten ein ganz, ganz wichtiger Player war. Und er ist eingeführt in die Rolle. Donald Trump verbindet mit Großbritannien eine Hassliebe. Das ist klar. Das ist was man spielen kann als Premierminister. Keir Starmer hat gelernt, das zu spielen. Nicht immer völlig erfolgreich. Aber Europa würde da ein ganz wichtiges Asset verloren gehen.
Und wie geht's jetzt weiter? Wir zeichnen auf am Mittwoch, dem 13. Mai. Stand jetzt ist Keir Starmer noch im Amt. Sie haben vorhin gesagt, dass da etwas im Fluss sein könnte. Wie sehen denn könnten denn die nächsten Tage aussehen?
Ja, während wir hier reden, redet der König im Parlament, im Oberhaus genauer gesagt. Das ist die King's Speech, die jährliche, bei der der König das Regierungsprogramm vorstellt. Also wichtige Gesetzesvorhaben, Programmatik Und das läuft gerade. Und wie man liest heute Morgen, war seine Majestät etwas verunsichert, ob er das wirklich machen sollte, weil heute Morgen ja noch nicht ganz klar war, ob es überhaupt noch eine Regierung geben würde, deren Programm er dann vorläse. Wäre also ein ziemlich peinlicher Moment für die Monarchie und eine Verfassungskrise, aber also das ist nicht passiert. Was nach dieser King's Speech passiert, meine Vorhersage wäre, Keir Starmer wird das, was er angekündigt hat, jetzt erstmal weiter durchziehen. Er wird diesen Kampf aufnehmen gegen die Rebellen in der Partei, die, wie gesagt, die große Schwierigkeit haben, dass sie noch keinen Rebellenführer haben, der ziehen würde. Insofern kann Keir Starmer sich jetzt einfach als guter Jurist auf das Verfahren zurückziehen und sagen, probiert's halt.
Wir werden sehr gespannt weiter drauf schauen. Bis hierhin erstmal vielen Dank, lieber Jochen Bittner. Liebe Grüße nach Westminster und schön, dass Sie heute da waren.
Lieben Dank, Herr Schmidt. Tschüss.
Das war Politik und Kommunikation. Der Talk mit Tobias Schmidt. Wenn Sie keine Neuigkeiten mehr von Politik und Kommunikation verpassen möchten, folgen Sie uns bei Instagram, LinkedIn und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter Politikszene für die aktuellsten Personalwechsel und Stellenanzeigen und P&K Weekly für unsere Analysen, Interviews, Gewinner, Verlierer, Pros und Kontras aus dem politischen Berlin. Hören Sie außerdem rein in den Podcast Elefantenrunde mit Hajo Schumacher und Frank Staus. Wir freuen uns auf Sie.